herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Fühlt euch wohl, fühlt euch zu Hause, besonders alle, die zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch und er segne uns alle und sei mit uns allen. Lasst uns in Andacht das Lied 649 anstimmen. Mache mich stille, das Herr ist mein Flehen. Stille die Wunder in deinem Wort zu sehen. Wir wollen es betend singen. 649. Besonders die vierte Strophe. Bis ich, was du willst, von Herzen will. Bis du so groß bist und ich so klein. Er muss wachsen, ich muss abnehmen, sprach Johannes der Täufer. Und hier haben wir im Chorus immer wieder gesungen, bereit mich für die Ewigkeit. Dazu möge auch diese Stunde dienen. Lasst uns noch Lied 303 singen. Nochmals ein herzliches Willkommen, besonders an alle, die eventuell heute zum ersten Mal hier sind. Dürfen wir eure Hand sehen? Wer ist heute zum ersten Mal hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sehr, sehr herzlich willkommen. Wir haben ja bereits die Grüße gehört aus Italien und Bruder Parigi und Bruder Genton haben auch viele Grüße aus einigen Ländern Afrikas mitgebracht, besonders von allen dienenden Brüdern, die dasselbe Wort tragen, im Kongo, in einigen Nachbarländern. Und so danken wir dem Herrn auch dafür, dass unsere Brüder dasselbe Wort tragen und den letzten Ruf ergehen lassen. Dann haben wir sehr gute Nachrichten aus Brasilien. Der Bruder, der vor 4 Wochen hier war, ihr alle erinnert euch an ihn, der uns in Jerusalem beim Abendessen begrüßt hat und sagte, du bist doch Bruder Frank aus Krefeld, ein Mann aus Brasilien und wir aus Europa und Treffpunkt Jerusalem. War einfach sehr, sehr, sehr schön. Dort warten schon 65 Personen, die sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus taufen lassen möchten. Und dafür sind wir dankbar. Unser Bruder Helmut Miskis ist ja heute auch hier. Er ist der Mann der portugiesischen Sprache, ist ja in São Paulo geboren und Gott gebraucht ihn einfach in wunderbarer Weise. Dann habe auch ich Grüße abzugeben aus Südamerika. Ich habe diesen Monat in Südamerika verbracht, zum großen Teil dort verbracht. Ich muss einfach sagen, Gott hat Gnade über Gnade walten lassen, besonders in Peru, wo wir 2-mal wöchentlich Fernsehsendungen haben, jeweils 1/2 Stunde. Und dadurch werden viele Menschen erreicht und so läuft das Wort des Herrn. Und in Chile haben wir einen großen Sieg mit Gott gehabt und feiern dürfen. Ihr wisst ja, insgesamt habe ich dort in 3 Besuchen 176 Personen biblisch taufen dürfen. Und jetzt hatten wir eine Abschlussversammlung, in der alle anwesend waren. Und nach der letzten Versammlung hatten wir das Abendmahl. Der Saal war ungefähr so groß wie dieser. Tische waren gestellt. Und diese Brüder und Schwestern haben zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben das Abendmahl gefeiert. Und es war einfach urgewaltig, was Gott da getan hat. Versöhnung untereinander, vielleicht nur als Orientierung. Die meisten, ja fast alle dieser Brüder und Schwestern gehörten ja zu den Irregeleiteten. Es war in der Tat ein Lager, so könnte man sagen, eine Siedlung, die in den 60er Jahren entstanden ist von deutschen Auswanderern. Und der Mann, dessen Name ja allen bekannt ist, sicher in allen Zeitungen hat es ja gestanden, er war ein Diktator nach Nazi-Herrschaft, hat tatsächlich Ehen getrennt, Familien getrennt, Jahrzehnte durften Ehen nicht Ehen sein und Familien nicht Familien sein. Und was er ihnen alles und immer mit dem Worte Gottes klargemacht hat, übersteigt jedes Maß, das man sich überhaupt denken kann. Und ihr könnt euch vorstellen, was in diesen Geschwistern vor sich geht, die nun ihre Freiheit wieder bekommen haben, ihre Menschenrechte zurückbekommen haben, ihre Eherechte zurückbekommen haben, Familienrechte zurückbekommen haben. Und natürlich ist auch da Vergebung und Versöhnung durch Versäumnisse, durch Missverständnisse notwendig gewesen. Und dazu war eigentlich die Versammlung mit dem Abendmahl die schönste. Die hat in der Tat bis 12:30 nachts gedauert. Und es waren viele Tränen. Alle baten jeden um Vergebung. Und so war Versöhnung dort. Wir haben uns einfach miteinander und mit dem Herrn gefreut. Man konnte die Auswirkung der Predigt, die Auswirkung des Wortes Gottes tatsächlich miterleben. Nun, einige Bibelstellen als Wortbetrachtung. Ihr wisst ja, die Reisen nach Übersee mit dem Zeitunterschied machen einem ein wenig Not, aber Gottes Wort ist immer mächtig und kräftig und wird nie leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Wir haben aus Epheser 3 gelesen, lasst mich die letzten Verse aus Epheser 2 dazu lesen. Epheser 2 von Vers 19. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Jesus Christus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau fest, zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Und dann schließt sich ja Kapitel 3 an, und besonders möchte ich Vers 4 noch betonen: Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Und in Vers 8 spricht Paulus von dem Gnadenamt: Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das vor Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist. Vers 11: Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns dazu aus 1. Timotheus, dem 6. Kapitel, lesen. 1. Timotheus, 6. Kapitel, von Vers 11. Du aber, Mann Gottes, halt dich von diesen fern, trachte vielmehr nach Gerechtigkeit und Gottseligkeit, nach Glauben und Liebe, nach Standhaftigkeit und Sanftmut. Jetzt die Betonung: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und für das du das herrliche Bekenntnis vor Zeugen abgelegt hast. Soweit dieses Wort. Und als nächstes 2. Timotheus, 4. Kapitel. Ihr alle wisst ja, dass 2. Timotheus 4 für mich eine besondere Bedeutung hat. Hier in 2. Timotheus 4 von Vers 6 steht geschrieben: Denn was mich betrifft, so wird mein Blut nunmehr als Trankopfer ausgegossen, und die Zeit meines Abscheidens ist da. Und dann kommt das Zeugnis: Ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird, jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Eine Bibelstelle greift in die andere und überall werden wir in den Heilsratschluss unseres Gottes eingeführt, bekommen tiefere Belehrung über das, was Gott uns in Christus aus Gnaden bereitet hat. Im Philipperbrief im ersten Kapitel mahnt der Apostel direkt Philipper, erstes Kapitel, Vers 27, Philipper 1, Vers 27, nur verwaltet die Gemeinde so, wie es der Heilsbotschaft Christi würdig ist. Denn ich möchte, falls ich kommen sollte, an euch sehen, oder falls ich fern bleibe, über euch hören, dass ihr in einem Geiste feststeht, indem ihr einmütig wie ein Mann für den Glauben an die Heilsbotschaft kämpft. Wir sind in einen geistlichen Kampf hineingestellt worden und das von Anfang an. Wir haben schon das Zitat aus Matthäus 16 gehört, als der Herr sagte, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde wird vom Feind angegriffen. Die ganze Hölle ist gegen die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber der Herr wird uns den Sieg schenken. Nur der Kampf bleibt uns nicht erspart. In Philipper, dem zweiten Kapitel, lesen wir zwei besondere Verse. Als erstes den achten Vers. Philipper 2, Vers 8 von unserem Herrn. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefällt. Damit ihr ihm wohlgefällt. Beides, das Wollen und das Vollbringen. In dem Moment, wo Gottes Wort an uns ergeht, entsteht ein Verlangen in uns und wir könnten es ausrufen, o Gott, schenk Gnade, dass es so mit mir und bei mir wird, wie du es in deinem Worte gesagt hast. Es gehört einfach dazu, dass Gottes Wort uns ganz persönlich anspricht und dass wir dann reagieren, unter der Predigt reagieren, bewegen können wir das Wort, das wir gehört haben, später. Aber es muss uns direkt ansprechen, es muss uns etwas zu sagen haben, während wir es hören. Und dann wird es nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Wir hatten gestern in Österreich eine Hochzeit, eine schöne Hochzeit, und ich muss ehrlich sagen, ich tue mich sehr schwer in jüngster Zeit mit Trauungen. Ich habe einfach große Not damit, weil man dann diese einschlägigen Bibelstellen lesen muss, gezwungenermaßen lesen muss. Und ich wünschte, dass ich diese Aufgabe demnächst den Brüdern übertragen könnte, so dass ich einfach mal nicht in der Schusslinie bin. Aber was mir groß geworden ist, Brüder und Schwestern, aus 1. Mose 1, aus 1. Mose 2, wie Gott in 1. Mose 1, 27 bis 29 den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, in der Mehrzahl angesprochen hat, obwohl Eva noch in Adam war und schon da gesagt hat, in 1. Mose, im 1. Kapitel, Vers 27 bis 29, seid fruchtbar und mehret euch. Und die Möglichkeit war noch gar nicht gegeben. Erst in Kapitel 2, Vers 7, hat Gott der Herr über, oder zunächst mal Adam, dem physischen Leibe nach, geschaffen. Und erst danach hat er einen Schlaf über ihn kommen lassen und hat Eva ihm oder Eva aus ihm herausgenommen und sie ihm dann zugeführt. Und dann rief er aus, diese endlich ist es. Das fiel mir gestern auf. Gott hatte für Adam eine Braut gesucht, hat sich umgeschaut. Es war niemand da. Er fand niemand. Und dann hat er die Braut, die Frau Adams, aus Adam herausgenommen und sie ihm zugeführt. Wenn man dieses Wort zu Epheser 5 nimmt, von Vers 21 und danach liest, dass wir in Christus, unserem Bräutigam, vor Grundlegung der Welt erwählt waren, aber erst nach seiner Fleischwerdung, erst als er zu uns kam und seine Seite am Kreuz auf Golgatha geöffnet wurde, sind wir ihm und können wir ihm zugeführt werden. Im Grunde genommen beginnt in der Schöpfungsgeschichte schon die Heilsgeschichte, die dann ihre Verwirklichung finden wird. Und wir alle gehen ja der Vollendung zu. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass im Mose der zweite Teil von dem Vers aus Matthäus 19 zum Beispiel nicht steht. Der steht erst im Matthäusevangelium, dem 19. Kapitel, im Mose steht, und ich lese jetzt aus Matthäus 19, Vers 6, im Mose steht, also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Punkt. Mehr steht im Mose nicht. Im Matthäus spricht unser Herr, und zwar alles, was gesagt werden musste, aus, also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was so mit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es ist einfach so von Gott geführt worden, von Anfang an, dass was Gott zusammenfügt, zusammenbleiben soll. Und wenn wir das so richtig betrachten und auf Christus und die Gemeinde anwenden, seid einmal ehrlich. Was könnten wir ohne ihn sein? Was können wir ohne ihn sein? Getrennt von ihm bedeutet getrennt vom ewigen Leben. So wie irdisch eine Vereinigung von Gott gewollt ist, zwecks Vermehrung, so ist es im Geistlichen. Gott will sich vermehren. Es sollen immer wieder neue Söhne und Töchter geboren werden. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, die sollen gläubig werden. Also, Braut und Bräutigam gehören zusammen. Dann habe ich in der Bergpredigt nachgelesen, und dort spricht unser Herr, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jede Braut hat das Recht, Nein zu sagen. Sie kann den Bräutigam abweisen. Aber wenn sie Ja gesagt hat, dann hat sie Ja gesagt. Dann hat sie Ja gesagt. Und das Ja gilt. Euer Ja sei ein Ja. Wir wollen nicht näher darauf eingehen. Aber es gibt tatsächlich, wenn wir es genau nehmen, nur zwei direkte Konfliktsituationen für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die eine wird uns im Matthäusevangelium geschildert, und zwar im 5. Kapitel, Matthäus im 5. Kapitel, wo die Rede davon ist, wenn dein Auge dich ärgert oder deine Hand dich ärgert. Und wer in Matthäus 5 nachliest, von Vers 27, der wird feststellen, worum es da geht, in welch einem Zusammenhang geschrieben steht, wenn dein rechtes Auge dich ärgert, Vers 29 und dann Vers 30, und wenn deine rechte Hand dich ärgert, einfach immer in dem Zusammenhang lassen, in den es hineingehört. Man darf nicht eine einzige Bibelstelle aus dem Zusammenhang nehmen. Man muss sie immer in dem Zusammenhang lassen, in dem sie geschrieben steht. Die zweite steht dann auch geschrieben, und zwar im Matthäus, dem 18. Kapitel. Und beide Male ist davon die Rede, dass wenn ein Ärgernis käme, ob durch Hand, ob durch Fuß, ob durch Auge, so finden wir es hier im Matthäus dem 18. Kapitel von Vers 6 ausgeführt, auch wiederum Vers 8, wenn deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, und dann geht das immer weiter, und wir sehen genau, in welch einem Zusammenhang gesagt wurde, was wir gerade gelesen haben. Und Brüder und Schwestern, ich kann mich im Moment nicht daran erinnern, dass es noch andere Zusammenhänge gibt, in denen geschrieben stünde, wenn dein Auge dich ärgert, wenn deine Hand dich ärgert, wenn dein Fuß dich ärgert, so lass sie lieber abhauen, und es ist besser für dich, dass du einäugig oder mit einem Fuß in das Leben hineingehst, als eben mit all deinen Gliedern in der Hölle landest. Es ist wirklich heiliger Ernst. Und wenn wir schon daran glauben, dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe bevorsteht, lasst uns Fleiß tun. Lasst uns Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Denn schaut, Folgendes ist eine Tatsache. Gott hat Bruder Brenhem als den Propheten am Ende der Gnadenzeit gesandt, um uns zum ursprünglichen Wort, zum Glauben der Väter, zum Anfang zurückzubringen, wirklich in die göttliche Schöpfungs- und Heilsordnung zurückzubringen. Und wir haben das in der letzten Andacht hier betont. Es gibt tatsächlich diese beiden Rufe. Der eine Ruf als erster Ruf, wenn Gott uns durch die Botschaft des Evangeliums aus Welt und Sünde herausruft, und wenn wir in das Reich Gottes hineinkommen, wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, aber dann haben wir die sieben Sinnschreiben, immer wieder der Ruf. Und dann haben wir 2. Korinther, 6. Kapitel von Vers 14. Der Ruf nicht mehr an Ungläubige, sondern ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Ebenso in der Offenbarung im 18. Kapitel. Und das 18. Kapitel steht ja nun einmal nach dem 17., wo uns das beschrieben wird, woraus wir kommen müssen, herauskommen müssen. Und dann haben wir den zweiten Ruf vor Augen. Und dann kommen wir tatsächlich zu Matthäus 25. Um Mitternacht ist ein Ruf, der wie ein Geschrei laut wird, wie ein direktes Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Die erste Herausrufung aus Welt und Sünde, aus allem, was uns von Gott getrennt hat, auch irdisch gesehen, in dem Leben, das wir ohne Gott gelebt haben, in Übertretungen gelebt haben, im Unglauben gelebt haben, ferne von Gott gelebt haben. Und der zweite Ruf, er geht dann an die Gläubigen. Und da haben wir tatsächlich den Unterschied zwischen den Auserwählten und den Berufenen, die Namen der Berufenen stehen im Lebensbuch, aber die Namen der Auserwählten stehen im Lebensbuch des Lammes. Und wenn Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, um an der desto herrlicheren Auferstehung teilzuhaben, damit meint er die erste Auferstehung, dass wir würdig erfunden werden, an der ersten Auferstehung teilzuhaben, denn so steht es ja geschrieben in Offenbarung 19 von der Braut, die sich bereitet hat und selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Brüder und Schwestern, wir müssen die göttliche Zielsetzung im Auge haben. Gott hat uns keine Unterhaltungsmusik geschenkt, dass wir uns in dem, was auch Bruder Brenhem aus dem Worte gepredigt hat, darin erfreuen. Nein, es gehört mehr dazu, dass wir darauf eingehen, dass wir ein Teil des Wortes werden, dass der Wille Gottes in unserem Leben aus Gnaden geschehen kann. Es sind eine Anzahl Bibelstellen, die wir lesen könnten, zum Beispiel in Kolosser, dem ersten Kapitel, Kolosser, erstes Kapitel, wo Paulus, der ja ein solch begnadigter Gottesmann war, und wir die Briefe, die er uns hinterlassen hat, ja nun nicht nur schätzen, sondern Gott dafür von ganzem Herzen danken. Kolosser 1 von Vers 19. Kolosser 1 von Vers 19. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn alles zu versöhnen, sowohl das, was auf der Erde und auch das, was im Himmel ist. Was fällt uns hier auf? Nicht ein Friede aller Weltreligionen oder ein Friede als Scheinfriede, wo man ausrufen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr und dann kommt das Verderben, sondern der Friede Gottes, der uns durch die Erlösung, durch das Blut des Lammes geschenkt wurde. Die Verbindung zu Gott, wo die Scheideband wirklich weggenommen wurde und der Segen Gottes auf uns kommen konnte, wie hier geschrieben steht, Frieden durch sein vergossenes Blut. Also, selbst untereinander muss es so werden, dass die Grundlage für unser Gespräch, für alles Golgatha ist. Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander, aber nicht in Worten, sondern durch das Kreuz, durch das vergossene Blut am Kreuz auf Golgatha, Frieden gestiftet, den Fernen und Frieden auch den Nahen. Dann haben wir in Vers 21 auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt und euch als heilig, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar darzustellen. Brüder und Schwestern, wir sind einfach als herausgerufene Gemeinde. Und das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das Wort in unseren Bibeln für Gemeinde ist das Wort Ekklesia. Und das Wort bedeutet durch Aufruf, durch Bekanntmachung zusammengerufen, um eine Botschaft zu hören. Früher, wer auf dem Lande wohnte und wenn der Bürgermeister irgendeine Bekanntgabe zu machen hatte, dann ist irgendjemand durch den Ort gefahren, zu meiner Zeit noch mit Fahrrad, und dann kam die Bekanntmachung. Dann und dann findet eine Versammlung dort und dort statt. Und das war dann die Zusammenkunft. Diejenigen, die durch einen Ruf speziell zusammengekommen sind, um dann zu hören, was gesagt werden sollte. Genauso ist es in der ganzen Heiligen Schrift, angefangen mit 2. Mose 12, Vers 3, wo die Gemeinde als die herausgerufene Schar aus der Knechtschaft herausgerufen, um dann die Segnungen Gottes zu empfangen. Genauso steht dasselbe Wort in Apostelgeschichte 7, Vers 37 und 38, wo der Gottesmann davon spricht, dass Mose Mittler war zwischen, vielleicht lesen wir es eben, Apostelgeschichte 7. Kapitel, Vers 37 und 38. Dieser Mose ist es, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Und jetzt kommt, dieser ist es, der bei der Gemeindeversammlung, es war eine Versammlung, die Leute sind zusammengerufen worden, es war eine Versammlung. Und bis vor kurzem hat die Elberfelder Übersetzung ja nicht Gemeinde geschrieben, sondern Versammlung. Es war eine Volksmenge, die sich versammelt hat, aber diese Versammlung bildet die Gemeinde. Deshalb übersetzt Menge hier sehr richtig, Gemeindeversammlung in der Wüste Vermittler gewesen ist zwischen dem Engel, der auf dem Berge Sinai mit ihm redete, und zwischen den Vätern derselbe, der lebendige Worte empfing. Brüder und Schwestern, sagen wir so, wie es ist. Am Ende der Gnadenzeit wird Gott eine Brautgemeinde haben, eine herausgerufene Versammlung. Menschen, die den Ruf Gottes gehört haben, denen es geschenkt worden ist, jedes Hindernis aus dem Wege zu räumen, um dem Herrn den Weg zu bahnen. Denn so steht es wiederholt geschrieben im Propheten Jesaja. Es geht auch jetzt darum, dass dem Herrn der Weg bereitet, dass dem Herrn der Weg gebahnt wird, damit seine Herrlichkeit offenbar werden kann. Aber hier ist der Punkt. Bruder Brennen hatte zum Beispiel nicht die Aufgabe, lokale Gemeinden zu gründen. Er hat wirklich keine einzige lokale Gemeinde auf Erden gegründet, nur die Gemeinde in Jeffersonville, die er schon 1933 nach seiner ersten Evangelisation entstanden ist, als etwa 300 im Ohiofluss getauft wurden und so der Anfang als Basis für die Aufgabe, die Gott, Bruder Brenhem, für die Heilsgeschichte oder das Wirken Gottes in Verbindung mit der Heilsgeschichte gezeigt und geschenkt hat. Es ist aber kein Bericht, dass Bruder Brenhem irgendwo in irgendeinem Lande die gläubig gewordenen getauft hat. Es gibt keinen einzigen Bericht, wo Bruder Brenhem nach einer Versammlung für die Geistestaufe gebeten hätte. Er hatte einen ganz anderen Auftrag. Es gehört alles dazu. Aber nicht ein Mann tut alles, sondern Gott verteilt die Aufgaben. Und überall, wo immer Gemeinden schon waren, hat Gott Brüder gebrauchen können? Stellt euch vor, wenn Gott durch einen Dienst alles tun würde, weshalb hat er dann Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer in die Gemeinde gesetzt? Ein jeder ist abhängig von Gott und muss gemäß der Berufung handeln. Natürlich hat Bruder Brenim gesagt, verlasst dieses Gebäude nicht. Wenn ihr die Geistestaufe noch nicht empfangen habt, bleibt zurück. Dort sind Räume am Ausgang. Dort werden Brüder für euch beten. Bleibt dort, bis ihr mit Heiligem Geist erfüllt werdet. Aber die direkte Aufgabe, die Bruder Brenim am 7. Mai 1946 bekam, war: Dir wird eine Gabe der göttlichen Heilung gegeben. Und dadurch, dass ihm zwei Zeichen gegeben wurden in Verbindung mit der Gabe, und warum eine Gabe? Das ist die einzige Gabe, die in der Mehrzahl steht. Alle anderen Geistesgaben stehen in der Einzahl. Nur eine einzige Gabe steht in der Mehrzahl. Und das ist die Gabe der Heilungen. Ihr könnt es nachlesen. Auch da muss man tatsächlich das Wort Gottes genau lesen. Und deshalb hat der Engel des Herrn zu ihm gesagt, dir wird eine Gabe der göttlichen Heilung gegeben werden. Die beiden Zeichen kamen hinzu, und so ist die Aufmerksamkeit der Menschen, die Gott glauben wollten, auf das gelenkt worden, was als Botschaft verkündigt wurde. Das war seine Aufgabe. Und geliebte Brüder und Schwestern, ich wünsche es mir doch von ganzem Herzen, dass wir irgendwann, und wenn es heute schon wäre, den Raum nicht verlassen würden, es sei denn, wir alle sind ausgerüstet worden mit der Kraft aus der Höhe. Es muss einfach kommen, denn beide steht geschrieben, vom Früh- und vom Spätregen. Nachzulesen im Propheten Joel, nachzulesen im Propheten Sacharja. Aber das bestimme ich doch nicht. Ich bin doch nur ein Verkündiger des Wortes Gottes. Ich bin doch nicht Gott. Wenn ich es tun könnte, hätte ich es doch lange getan. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle hungern und dürsten nach Gott. Und wenn dieser Hunger und dieser Durst so groß wird, dass wir die Entscheidung treffen, geliebter Herr, wir gehen nicht von hier, es sei denn, wir haben die Verheißung wirklich erlebt. So wie geschrieben steht, auch von oder aus der Verkündigung Johannes des Täufers, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir alle haben die Segnungen Gottes schon erlebt und wissen, dass Gott noch mehr für uns hat. Also, die göttliche Heilsordnung muss und wird wiederhergestellt werden, aber auch der Dienst, den Gott mir als dem Geringsten unter seinen Knechten gegeben hat, so habe ich es hier an dieser Stätte doch schon einige Male gesagt, ist in zweifacher Weise, so wie ich beauftragt wurde, bei Tagesanbruch am 2. April 1962, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. So wie mir gesagt wurde am gleichen Tage oder bei Tagesanbruch, lagere die Speise ein, denn es kommt eine große Hungersnot. Da sollst du mitten unter dem Volke stehen und die Speise austeilen. Und dann kam der Dezember 62. als Bruder Branham es bestätigte und mir dann sagte, die Speise ist das verheißene Wort für diese Zeit, wie Gott es geoffenbart hat. Und aus dem Munde Bruder Branhams folgte der Satz, und sie ist in den Predigten, die auf Tonband, which are on tape, die auf Tonband aufgenommen wurden. Warum habe ich am 14. April 1966 die Brüder in den USA gebeten, dass die Predigten, die auf Tonband aufgenommen wurden, gedruckt werden, damit wir die Vorlage haben, zwecks Übersetzung, weil Gott es vorher so bestimmt hat. Brüder und Schwestern, wir müssen einfach aufhören, mit eigenen Gedankengängen in das Reich Gottes zu kommen. Wir müssen der Spur unseres Gottes in dieser Zeit folgen und müssen einfach wissen, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind, wo nicht jeder tun kann, was er möchte, sondern wo beides geschieht. Und jedes Mal, Brüder und Schwestern, wenn ich den Büchertisch hier in Zürich sehe, dann könnten meine Hände emporgehoben werden. Dann bin ich dankbar, dass wir wirklich diese geistliche Speise, dieses lebendige, frisch vom Thron geoffenbarte Wort aus berufenem Munde zur Verfügung haben. Und dass wir parallel dazu natürlich die göttliche Botschaft in alle Welt tragen, das gehört einfach dazu. Es ist eine zweifache Aufgabe, die notwendig ist. Einerseits die Predigten Bruder Branham als geistige Speise. Und immer wieder höre ich's, dass die Predigten zu einem großen Segen werden. Aber auch Predigten müssen mit einem inneren Verlangen gelesen werden, nicht nur um gelesen zu werden, sondern dass Gott dadurch zu uns reden kann. Es ist natürlich auch so, dass die Predigten vielleicht nicht in jeder Sprache und in jedes Land so hinkommen, aber die Botschaft kommt in jedes Land. Sie kommt zu allen Sprachen, Völkern und Nationen. Und das hat Gott wirklich so gefügt und geführt. Fassen wir zusammen. In der Endzeit gilt wieder der prophetische Abschnitt, den Gott für diese Zeit vorausgesagt hat, mit allen Verheißungen, die er uns geschenkt hat. Und seid ehrlich, wir haben in der Tat nicht eine einzige Lehre, die wir mitgebracht haben, die wir vertreten müssen. Wir können die Lehre der Heiligen Schrift in der Gesamtheit glauben und weitertragen. Es gibt nicht eine einzige private Meinung, nicht eine einzige Deutung der Schrift, die wir weitergeben würden. Das tun andere schon in Hülle und Fülle. Da brauchen wir uns nicht mehr einzureihen. Wir sind Gott dafür dankbar. Und weshalb geschieht das so? Weil die Brautgemeinde doch eine Wortbraut werden muss. Doch keine Vermischung mehr, sondern wirklich gehorsam. Und kommen wir auf das Wort zurück. Unser Erlöser war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Unser Gehorsam muss genau so weit gehen, dass auch wir sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht zum Kreuz. Da endet unser eigenes Ich. Da endet unser eigenes Leben. Da beginnt das neue Leben. So wie es bei unserem Herrn und Erlöser war, so muss es bei uns werden. Und Brüder und Schwestern, hier frage ich mich tatsächlich, inwieweit haben wir die Gnade Gottes persönlich erlebt? Inwieweit haben wir erkannt, dass wir in Christus waren und mit ihm gekreuzigt wurden? Das eigene Ich, das Eigenleben, der eigene Wille, die eigenen Pläne, dass alles mit ihm gekreuzigt wurde, alles, was wir mitgebracht haben, mit ihm gekreuzigt wurde. Und dann in der Taufe sind wir mit ihm begraben worden. Brüder und Schwestern, wenn Paulus das so schreibt, dann ist eine Tiefe drin, eine Tiefe, wenn er sagt, ihr alle, die ihr in Christus Jesus getauft worden seid, Römer 6, Vers 3 und weiter, ihr seid mit ihm begraben worden. Das ist doch nicht nur oberflächlich geschrieben. Da ist eine Tiefe mit Christus gestorben, sich selber, dem eigenen Willen, dem eigenen Wollen und dem eigenen Ich. Und dann sich begraben lassen, weil man gestorben ist. Lebende werden nicht begraben, Tote werden begraben, werden beerdigt. Und das Hineintauchen in das Wassergrab bedeutet versinnbildlich mit Christus am Kreuz gestorben, mit ihm in der Taufe begraben, um Kraft seiner Auferstehung dann, und zwar nur dann, in einem neuen Leben zu wandeln. Eine Taufe ohne vorher mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben zu sein, bringt kein neues Leben hervor. Christus ist gestorben, ist sogar zur Hölle hinuntergefahren und ist am dritten Tage auferstanden. Noch das Wort aus dem Galaterbrief. Wenn Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt, da ist es doch nicht nur eine Zeile, die wir lesen. Dann ist eine Tiefe drin. Dann hat er sich als den gesehen, der in Christo war, mit ihm gekreuzigt wurde. Wie schon gesagt, der eigene Wille, der eigene Weg, alles war zu Ende. Und wie ein Liederdichter singt, ein neuer Tag brach mir an. Aber das muss von uns in der Tiefe erlebt werden. Wirklich in der Tiefe erlebt werden, dass alles neu geworden ist aus Gnaden. Denn die Auferstehung symbolisiert ja das neue Leben, das hervorgekommen ist, dem Leibe nach gestorben, im Geiste hinuntergefahren, dann auferstanden und dann war der Auferstehungsleib da. Brüder und Schwestern, das ist unser Weg mit Gott. Uns selber und mit Christus zu sterben, damit der Wille Gottes durch unser Leben geschehen kann. Und wenn wir jetzt zur Selbstprüfung aufgefordert werden, dann nicht um einander weh zu tun, aber nur als Vergleich. Und bitte fasst es richtig auf. Wenn wir die Zeitspanne von den letzten 100 Jahren betrachten, wie viele den Anspruch stellen, geistgetauft zu sein, wie viele Gaben betätigen und trotzdem allesamt ihre eigenen Wege weitergehen. Die Mahnung, die Gott durch seinen Propheten sandte, in den Wind schlagen und ihre eigenen Programme haben, ihr eigenes Leben leben und trotzdem bezeugen sie, dass alles gut ist. Nein, es ist nicht gut. Es ist erst dann gut, wenn Gott es gut mit uns machen konnte. Und wenn die Erlebnisse die rechte Frucht zeigen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also müssen nicht nur Gaben sein, die können sein, können auch manchmal nachgemacht sein, aber Früchte wachsen. Lasst uns das heute bewusst betonen. Wir sind vor dem Kommen Jesu Christi. Wir haben es lang genug gesagt, immer wieder neu hervorgehoben, dass wir die letzte Generation sein könnten. Das hat nicht nur Ashcroft in den USA im Senat gesagt, als er den Satz formulierte, wir könnten die erste Generation sein, die weiß, dass sie auch die letzte sein könnte. Die Menschen wissen es. Wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Wir wollen gar nicht mehr auf all die anderen Dinge, die in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurden und jetzt Erfüllung finden, eingehen. Denn ehrlich gesagt, Brüder und Schwestern, die Zielsetzung der Verkündigung ist ja nicht nur Information weiterzugeben. Die kann sich darin nicht erschöpfen, dass wir sagen, seht Israel, seht den Feigenbaum, schaut euch um, biblische Prophetie erfüllt sich, das und das geschieht. Schön, dass wir das sehen. Aber erst, wenn sich das Wort an uns erfüllt, wenn wir Anteil an dem haben, was Gott uns verheißen hat, wenn es mit uns offenbar werden kann, erst dann haben wir den bleibenden Segen davon. Also, wir überlassen das Wirken Gott. Kein Evangelist, sogar Johannes der Täufer, er hatte nur eine Botschaft zu bringen. Der übrige Teil war mit Gott und den Menschen, die Botschaft gehört haben. Ich denke an Bruder Brennan, der in Chicago eine solch gewaltige Predigt gehalten und 300 Prediger hatten sich gemeldet, dass sie nach Jeffersonville kommen wollten, um sich biblisch taufen zu lassen. Resultat, kein einziger kam, weil irgendeine Schwester urplötzlich eine Weissagung gab, dass sie unbesorgt sein sollen, dass sie bei Gott in Gnaden sind und dass ihre trinitarische Taufe genügt und keiner kam. Schaut, mit Raffinesse könnte man sagen, betrügt der Feind die Menschen. Deshalb ist es einfach notwendig, dass wir Gottes Wort hören, es durch den Geist geoffenbart bekommen und wie eben schon betont, dass wir wirklich mit uns selber zu Ende kommen, mit dem eigenen Ich und nur noch sagen können, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und wie unser Herr damals, als seine Mutter und seine Brüder kamen und ihm berichtet wurde, dass sie da sind, dann zeigte er auf das Volk und sagte, diese sind meine Brüder und meine Mutter und meine Schwestern, die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo nicht ein Bruder den anderen belehrt, sondern wo wir tatsächlich alle in Ehrfurcht das Wort hören und von Gott belehrt werden. Um das noch einmal zu betonen, die Predigten Bruder Brennens sind die geistliche Speise und alle, die sie lesen, werden tatsächlich gespeist. Kostbares, geoffenbartes, lebendiges Wort. in den Predigten und seid ehrlich, muss ich den Brüdern oder den Schwestern dann noch eine Predigt halten, was Gott von ihnen will? Müsste ich dann überhaupt noch eine Traupredigt halten? Wenn wir die Predigten Bruder Brennens lesen, ist da nicht wirklich alles drin? Sagt mir, was Gott vergessen hat. Gott hat nichts vergessen. Alles und alles wurde gesagt. Nicht ich bin der Prophet, er war der Prophet, zu dem Gottes Wort geschah. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, wirklich nachzulesen, um die göttliche Belehrung aus Gnaden zu bekommen. Meine Aufgabe ist es, das Wort in alle Welt zu tragen. Und so haben wir, ich sage mal, diese beiden Bereiche, und der Herr hat seinen Weg mit seiner Gemeinde. Und glaubt es mir, am Ende der Gnadenzeit wird tatsächlich eine Brautgemeinde sein, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und alle, die zur Brautgemeinde gehören, werden von Gott gelehrt und belehrt, werden es auf- und annehmen, und das Wort wird Wohnung in uns allen nehmen, und wir werden die Kraft Gottes empfangen, um es auszuleben, um es in die Tat umzusetzen, und erst dann wird es Sinn machen, wenn wir wieder lesen von Paulus, dass er gesetzt wurde in ein Amt, um die Gnade Gottes zu verwalten. Ja, wer verwaltet denn die Gnade Gottes oder die Geheimnisse Gottes? Er war dazu gesetzt, um der Gemeinde mitzuteilen, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, und zwar in Jesus Christus geschenkt hat. Und dieses Wort tragen wir, dieses Wort verkündigen wir der ganzen Welt, jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Gott, der Herr, segne uns alle. Er schenke uns die innere Bereitschaft, wirklich die innere Bereitschaft anzunehmen, aufzunehmen, Gott Recht zu geben, uns unter das Wort zu beugen. Und dann wird alles wohl werden nach dem Wort der Schrift. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Demütigt euch unter seine gewaltige Hand. Und dann flieht der Teufel in dem Moment, wo wir uns Gott unterordnen, hat der Teufel sein Anrecht verloren. Und dann geht immer wieder in Erfüllung, dass wir für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben wurde, kämpfen können. Zwar mit vereinten Kräften, miteinander und mit Gott. Und wir werden den Sieg davontragen. Wir singen nicht nur, Jesus ist Sieger. Wir glauben, dass sein Sieg unser Sieg ist. Wir glauben, dass er uns in seinen Heilsplan mit hineingenommen hat. Und wir glauben, dass die Braut im Bräutigam war, dass er herausgenommen wurde, dass eine Wortbraut werden muss und werden wird, in völliger Übereinstimmung mit dem Bräutigam. Und dann braucht niemand mehr nachzuhelfen. Dann hilft Gott uns allen und dann ist uns aus Gnaden geholfen. Ihm, dem allmächtigen Gott, der sein Volk gnädig angesehen, der seine Verheißungen eingelöst und uns, seinen Propheten, und damit die Wiedererstattung, um alles wieder in den rechten Stand zurückbringen zu können, aus Gnaden geschenkt hat. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Bitte fasst euch in Geduld. Einerseits möge der Schrei der Seele immer stärker und mächtiger werden. Herr, komme du zu deinem Recht in meinem Leben. Komme du in unsere Mitte. Gehe auf und ab, taufe du mit Geist und Feuer. Und so, dass allen immer geholfen wird. Auf der anderen Seite kein fremdes Feuer auf den Altar Gottes bringen, sondern wirklich dem zu vertrauen, von dem geschrieben steht, er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Gott hat uns viel geschenkt. Er hat uns schon durch seinen Geist erleuchtet, inspiriert, gesagt, Gott hat vieles schon getan. Und wir haben es gelesen, er, der begonnen hat, er wird doch vollenden. Seid ehrlich, steht nicht in 1. Mose 2, in den ersten drei Versen, am siebenten Tage vollendete Gott sein Schöpfungswerk und ruhte von all seiner Arbeit. Wird er jetzt im siebenten Gemeindezeitalter das Erlösungswerk nicht vollenden? Er wird's vollenden. Er hat begonnen und er wird vollenden. Und wir fügen uns in seinen Willen und bezeugen, mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und mit ihm begraben worden zu sein und zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben auferstanden sein. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen. Wir haben die Verheißung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir haben die Heilige Schrift, besonders die Evangelien, die uns berichten, was geschah, wo unser Herr gepredigt hat, was seinen Dienst, seine Predigt begleitet hat. Vergebung, Gnade und Heil. Die Kranken wurden gesund, Tote wurden auferweckt, Sünder wurden gerettet. Dasselbe möge heute hier geschehen. Der Herr ruft als erstes aus der Welt, aus Unglauben, aus Sünde, aus Versklavung der Sünde, aus allem ruft er heraus. Wer möchte heute Gott erleben? Wer möchte heute erleben, dass es nicht nur in Galater 2 von Vers 19 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wer möchte Gott darum bitten, dass es heute an dieser Stätte wahr wird, dass wir wirklich unseren Willen in den Willen Gottes hineinlegen können. Erst danach werden wir sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr das eigene Ich, das eigene Wollen, alles Herr bist du. Wie viele möchten, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschehe. Sagt Amen.
Amen.
Amen. Natürlich haben wir Freunde hier, die Gebetsunterstützung brauchen, um Frieden mit Gott zu finden, um das Erlebnis zu haben, dass der Herr ruft und wie geschrieben steht, im Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, sind heute Freunde in unserer Mitte, die das Erlebnis der Bekehrung und Wiedergeburt noch nicht gemacht haben, die noch nicht bewusst zu Jesus Christus gekommen und ihn angerufen haben. Hebt die Hände, während alle die Häupter neigen. Haben wir einige hier, die wir in dieses Gebet mit einbeziehen können? Danke, 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 danke. Wie viele sind hier, die noch Not haben, die Befreiung benötigen, die spüren, dass sie versklavt werden, dass sie Dinge tun müssen, die sie nicht tun wollen, wie Paulus in Römer, dem 7. Kapitel, schreibt. Wie viele brauchen da Gebetshilfe? Dankeschön, danke, 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 danke. Überall gehen Hände empor. Wie viele möchten heute ihr Leben in den Tod geben? Und wir sagen, Herr, ich möchte heute mein Leben dir weihen. Ich möchte mit dir sterben, möchte mit dir begraben sein, möchte mit dir zu einem neuen Leben auferstehen. Halleluja! Gott ist gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes erfüllt diesen Raum. Die Zeit, nur Worte zu hören, ist vorbei. Wir hören die Worte und erleben, was Gott uns in seinem Worte sagt. Zwar durch die Kraft Gottes, die in unserer Mitte heute, heute hier offenbar wird. Sind noch andere Gebetsanliegen? Wer hat noch Nöte? Wer hebt kurz die Hand? Oh, danke. Überall gehen Hände empor. Gott, Gott segne euch. Singen wir nur die erste Strophe. Glaube nur, glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, oh glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, oh glaube nur. Unser Herr spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sprach er von dem Geist, der über uns kommen sollte. Der Geist wurde zu Pfingsten ausgegossen. Wir sind tatsächlich unter einem offenen Himmel. Das Kreuz ist doch eine Tatsache. Das vergossene Blut ist eine Tatsache. Und das Leben, das göttliche Leben, das in dem Blute war, das ewige Leben, ist in die bluterkaufte Schar zurückgekommen. Und deshalb dürfen wir sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Brüder und Schwestern, ihr habt doch den breiten Weg verlassen. Ihr seid doch durch die enge Pforte hindurchgegangen. Ihr seid gläubig geworden. Ihr habt der Welt den Rücken gekehrt. Seid gläubig und nehmt das Wort Gottes auf und an. Und jetzt wacht Gott über seinem Wort, das wir aufgenommen haben und das wir glauben, um es an uns als wahr zu erfüllen. Alle Verheißungen Gottes sind ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch uns. Brüder und Schwestern, es ist Realität. Der Herr hat sein Volk gnädig heimgesucht. Der Herr hat sich geoffenbart und wir danken ihm dafür. Glaubet jetzt, was immer ihr benötigt, dass es euch von Gott, dem Herrn, geschenkt werde. Rettung, Befreiung, Heilung, Offenbarung und auch die Taufe im Heiligen Geist. Alles gehört dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für deine Gnade und Treue. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Es ist lebendig, es ist wirksam in uns allen und es kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu du es sandest. Geliebter Herr, ich danke dir für alle Brüder, für alle Schwestern, für alle Freunde, die neu hinzukommen. Schenk jetzt Rettung, Befreiung, Heilung und bestätige du dein Wort an uns allen als wahr. Wir danken dir, dass wir biblisch gläubig sein dürfen, dass wir glauben, dass du deinen Propheten gesandt hast, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn anbricht, geliebter Herr. Und so geben wir dir die Ehre. Du hast uns am Tage des Heils geholfen und zur Abendzeit ist es Licht geworden. Wir danken dir von Herzen dafür. Bitte erhebe du dein Antlitz über uns allen und schenk uns allen deinen Frieden. Geliebter Herr und Heiland, darf ich die Bitte vor dir äußern? Ich möchte, dass alle, die dein Wort heute hier gehört haben, zurechtgebracht werden, das Heil Gottes erleben und dass keiner fehle an die Morgen, wenn du die deinen heimholst. Wasche uns in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut und mach alles neu. Halleluja, Halleluja, du bist gegenwärtig, du hast Großes und Herrliches an uns getan. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Und danken dir nochmals für deine Gegenwart. Halleluja, Halleluja, dir, dem ewig treuen Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Halleluja. Amen. Singen wir es noch im Glauben, wasche mich in Jesu teurem Blut. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich möchte noch darum bitten, dass ihr meiner im Gebet gedenkt. So Gott will, habe ich eine große Reise geplant im kommenden Monat bis nach Auckland, Neuseeland, durch Asien, dann durch ganz Australien, beginnend mit Perth, weiter mit Adelaide, Sydney, Brisbane, Mackay, dann Auckland. Gedenkt meiner, besonders in euren Gebieten, auch dort haben wir Fernsehsendungen, halbstündliche Sendungen und eine größere Anzahl, über 100, haben uns bereits geschrieben, die Sendungen hören und sehen. Und sicherlich werden Menschen in all den Städten zusammenkommen. Gemeinden haben eingeladen in Perth, in Adelaide, in Sydney, in Brisbane und auch in Mackay, sodass ich nicht irgend nur hinfliege, sondern dass schon Gemeinden da sind, wo die Leute hinkommen können, die mich gehört haben und das Wort vor allen Dingen gehört haben und dass wir so den Ratschluss Gottes auch dort in diesen Städten darlegen können und bringen können. Soll ich Grüße mitnehmen, besondere Grüße? Darf ich? Wer erinnert sich an Bruder Frangos? Bestimmt. Einige erinnern sich an Bruder Frangos. Wer hat ein Lied, das wir singen können? 702. Brüder, auf zu dem Werk, preis sei Gott. Ja. Dazu sagen wir alle Amen. Denn unser Herr hat es gesagt, wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Das ist dann der Moment, wo das Geschrei den Höhepunkt erreicht und wir zur Vollendung gelangen. Und der Unreine bleibe weiterhin unrein und er sich beflecke sich weiterhin und der Heilige heilige sich noch mehr durch und durch, bis wir vom göttlichen Leben durchdrungen sind. Brüder und Schwestern, Gott meint es gut mit uns, bewegt sein Wort, jeder für sich, und es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Unsere Brüder aus Krefeld lassen ohnehin immer grüßen, besonders Bruder Schmidt, Bruder Russ und all unsere Brüder, die auch 45 und mehr Jahre mit mir zusammenstehen und dem Herrn dienen. Jeder auf seinen Platz, auch unsere Brüder, Bruder Barrier, Bruder Shenton, alle Brüder, die das Wort tragen, derer wollen wir gedenken. Und Gott wird die Letzten rufen und dann kommt die Vollendung. Nochmals bitte ich, gedenkt meiner. Der Kampf wird immer schwieriger und die Waffenrüstung muss immer enger gezogen werden. Aber der Herr ist auf unserer Seite. Er hat schon gesiegt und sein Sieg ist auch unser Sieg. Alle aus Italien, aus Frankreich, aus der gesamten Umgebung, aus ganz Europa, seid gesegnet. Und heute, falls noch aufgenommen wird, gebe ich unserem Geschwister Keller in British Columbia auch noch einen extra herzlichen Gruß. Und falls es Markus hört, der mit uns in Israel war, dann möge er sich doch melden, dass wir wissen, wie er zu Hause angekommen ist. Also, wir sind einfach im Herrn verbunden. Lass uns aufstehen zum Schlussgebet. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, für uns ist dein Wort lebendig, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt uns durch und durch, scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Wir danken dir, dass aus deinem Munde das Wort hervorgeht, ein zweischneidiges Schwert. Und wir bitten dich, geliebter Herr, in deinem herrlichen Jesus-Namen, dass wir das Schwert des Geistes nie gegeneinander verwenden, immer nur gegen den Feind. Schenk uns Gnade, die Einmütigkeit im Geiste zu erleben, stille zu werden, damit du weiter reden und wirken kannst. Wir setzen unser Vertrauen ganz auf dich und du wirst es wohl machen. Ach, geliebter Herr, wer sind wir, die Geringsten auf Erden, die du so begnadigt hast? Wir danken dir dafür. Auch für die Stadt Zürich danke ich dir. Und ich warte darauf, dass du hier einen gewaltigen Anfang machst, einen gewaltigen Sieg schenkst. Du wirst es tun. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für alle, die sich hier einmal im Monat versammeln, für alle, die mit uns und mit dir verbunden sind. Segne sie überall auf der ganzen Erde. Erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.